Hallo, meine lieben Enliven People, ho ho ho, es weihnachtet sehr und ich freue mich sehr, dass ihr auf Enliven daherkommt und da enden meine Reime schon, aber ich begrüße euch zu einem sehr weihnachtlichen Format. Ihr seht's auf Thumbnail, ihr fühlt euch auch hoffentlich weihnachtlich, mein Gast und ich tragen Nikolausmützen, das könnt ihr nicht verifizieren, aber stellt es euch einfach vor und wir kehren zu einem neuen Format zurück, nämlich wir kaufen den PlayStation Store leer, aber in der Weihnachtsedition mit dem lieben Matze von Detailliebe. Ich bin sehr, sehr froh, dass du das mit mir unternimmst und wir weihnachtliche Stimmung verbreiten.
Ja, ich auch. Hallihallo. Ich bin ein bisschen krank. Ich hoffe, man hört es nicht zu arg. Ich habe aber schon eine große Lidl-Tüte neben den Schreibtisch gesetzt. In die stecke ich dann gleich die ganzen Spiele ein und dann schicke ich sie dir zu.
Das ist, ich bin sehr gespannt. Wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen, auch durch unser gemeinsames Format Detailliven. Hinter der Paywall reden Matze und ich manchmal darüber, was eigentlich aus Gaming geworden ist und wie geil das damals im Jahr 2001 noch gewesen ist. Genau, aber heute die Weihnachtsedition. Wir haben 50 Euro zur Verfügung. Wir sind beide jetzt im PlayStation Store und es geht darum, für 50 Euro dem anderen was zu kaufen. Und wir dürfen jede Seite nur einmal sehen und was im Warenkorb ist, fliegt entweder raus und kehrt danach vielleicht auch nie wieder zurück. Ich bin gespannt. Danke, dass du an Folge 2 teilnimmst.
Jetzt bin ich mal gespannt. Muss auch mal sagen, darf ich mal
reinkriechen? Ja, geht einfach rein, es ist Weihnachten.
Ich als jemand, der ewig nur eine Xbox hatte, war auch ein bisschen geschockt von dem PlayStation Store, als ich das erste Mal da drinne war, weil ich sortiere auch gerne so vom Preis aufwärts. Und wie schlecht der PlayStation Store kuratiert ist, ist ja der Wahnsinn. Also da ist ja gerade im Niedrigpreissegment so viel Müll vorhanden. Das ist ein bisschen wie Steam. Das war im Xbox Store alles ein bisschen strenger, hatte ich den Eindruck. Da ist man nicht so die ganze Zeit über Kackhaufen gestolpert und musste erstmal wieder seine Schuhe putzen, bevor man weiter scrollen konnte. Und das bin ich jetzt ganz froh, du hast es ein bisschen anders sortiert. Ja, das alles andere wäre auch schlecht, sonst könnten wir uns 50 Müllspiele für 50 Euro einstecken insgesamt. Ich glaube, wir werden jetzt nicht über viel Mist stolpern, weil wir hier, wenn mich nicht alles täuscht, nach Relevanz sortiert haben oder so. So sieht das zumindest aus. Das heißt, wenn man auf der ersten Seite nicht die ganzen Klassiker einpackt, dann hat man sie später nicht mehr. Muss man auch aufpassen.
Muss man aufpassen. Das Risk- und Reward-Format. Fragnant war ein sehr großer Fan davon. Ich hätte nicht gedacht, dass er dabei so das Ganze durchspielt. Er war mit 2 Cent Restbetrag ist er rausgegangen und ich hatte 1,01 Euro noch. Wir haben jetzt hier die Store-Seite auf Vollversionen angewählt, das heißt die DLCs und die ganzen Skins fallen raus. Aber mit Skins und DLCs musst du mich auch nicht beschenken. Ghost of Tsushima Legends ist hier das erste Spiel auf der ersten Seite und Tony Hawk Pro Skater 1 bis 2 ist das letzte. Lieber Matze, es ist weihnachtlich, du hast 50 Euro zur Verfügung. Was würdest du mir denn auf dieser Seite vielleicht schenken?
Ich muss jetzt erstmal ein bisschen schauen. Das ist nicht
so
leicht.
Wie weit
dürfen wir denn miteinander reden?
Wir dürfen, er hatte bei dem Format Angst, dass es 50 zusätzliche Regeln gibt. Nein, das ist wie BipWatch nur anders. Wir können uns absprechen. Ich bin nur trotzdem.
Aber dann weiß ich ja, also ich heißt, ich schenke dir nicht blind. Ich darf dich sogar fragen, wie du das fändest.
Ich sag mal so, es ist schon verpackt. Und ich kann dir eine Reaktion dann zeigen, wenn ich es auspacke. Aber ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ein bisschen überraschend beim Weihnachten finde ich schon ganz cool, weil wenn das so auf Bestellung ist, ja, Matze, ich wünsche mir Days Gone Remastered von dir zu Weihnachten. Und dann schenkst du mir Days Gone Remastered, dann ist das so ein bisschen, dann ist diese Verpackung ja überflüssig, weißt du?
Die besten Geschenke sind eigentlich die, über die man sich freut, die man sich aber selbst nicht kaufen würde.
Und auf die man nicht gekommen wäre, weißt du? So ein bisschen
oder so, das wäre wär noch besser, ja. Das Problem ist halt bei der ersten Seite, ne? Da ist ja mein Geld gleich leer, wenn ich hier anfange, irgendwas in den Warenkorb zu werfen. Diese Sachen sind alle relativ teuer. Es gibt aber mindestens 2 Sachen, wo ich denke, die würden dir gut gefallen. Ich weiß aus verschiedenen Gesprächen, dass du was mit 3D-Plattformen anfangen kannst. Ich glaube, du magst Jack & Dexter, oder?
Ja, passt.
Zum Beispiel noch ein paar andere. Deswegen würde ich jetzt aus Budgetgründen nicht Crash Bandicoot in den Warenkorb werfen, sondern Spyro, die Reignited Trilogy. Und die landet dann jetzt bei mir als erstes im Warenkorb. Ich habe das Spiel auch schon mal angefangen, persönlich, und habe das als einen fähigen Plattformer in Erinnerung. Ich muss aber zugeben, ich habe es nicht weit gespielt. Aber es scheint mir so ein typischer, was kann man denn falsch machen mit einem 3D-Plattformer, wo man irgendwie Sachen sammeln muss, oder?
Vollkommen richtig. Also mit Plattformen machst du nichts falsch. Mich würde es freuen, wenn die moderne Industrie das öfter produzieren würde. Ich glaube, Astrobot ist so eines der letzten. Und dann gibt es so im Billo-Bereich auch so ein paar. Das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Das ist tatsächlich auch in der anderen Folge in meinem Warenkorb gelandet, Spyro Reignited Trilogy, bei 13,99 €. Ist ja auch super runtergesetzt. Habe ich tatsächlich letztens einem Familienvater auch empfohlen, der fragte, ja, was kann ich denn kaufen, weil ich so ein bisschen meiner Tochter erkunden kann. Sehr, sehr, eine sehr exzellente Wahl. Darüber würde ich mich definitiv freuen, Matze. Ich danke dir vielmals.
Ja. Du hast ja eh keine Wahl, du musst es jetzt annehmen, ich habe es schon eingepackt. Wobei, am Ende kann man es ja wieder aus dem Warenkorb schmeißen.
Du kannst es ja, ich kann es auch wieder zurückgeben an der Sony-Kasse. Könnten Sie das bitte wieder zurücknehmen? Ich habe mal irgendwann statistisch gehört, die Anzahl der Retouren zu Weihnachten ist auch übertrieben hoch. Das ist ja irgendwie super sad, wenn ganz viele Weihnachtsgeschenke wieder zurückgegeben werden. Machst du das?
Ja, ja, absolut. Und was auch ein bisschen schade ist, was ich gelesen habe, Weihnachten hilft auch gar nicht mehr so dem Einzelhandel, weil auch Weihnachtsgeschenke nur noch online bestellt werden. Also zumindest ist der Einzelhandel immer am Weinen, aber ich war letzte Woche in der Stadt und dachte, also wenn die nicht profitieren, dann müssen die Leute ganz schön viel nur in Schaufenster reingucken und dann ohne Ware wieder nach Hause gehen, weil es war unglaublich voll. Aber gut. Wer auf jeden Fall auch weint, sind die Erfinder oder die Entwickler von 3D-Plattformen. Ist ja auch so ein Genre, was ein bisschen schade ist, da bin ich tatsächlich bei dir, dass so sein Höhepunkt hatte und jetzt ein bisschen in den Indie-Bereich abgerutscht ist. Es gibt ja wirklich nur noch ganz wenige Leuchttürme. Es ist nicht ganz so schlimm wie beim Point-and-Click-Adventure, wo wirklich nur noch Indie existiert. Es gibt ja Astrobot, genau wie du gesagt hast, auch noch so ein paar größere Sachen, Super Mario gibt es ja auch immer noch, aber so im Großen und Ganzen schon auch ein bisschen ein Genre im Untergang. Psychonauts 2 soll auch noch ganz geil gewesen sein. Was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich hätte mal wieder Lust auf so einen modernen 3D-Plattformer? Was ist denn die Spitze?
Ja, gut, dass es sich auf derselben Seite befindet, nämlich Crash Bandicoot 4, It's About Time. Es hat ja, also, ne, Crash Bandicoot 1 aus den 90ern, 2 aus den 90ern, 3 aus den 90ern. So, dann herrschte ja lange, lange Zeit Stille, dann kamen noch diese ganzen PS2-Experimente dazu. Einen PS3-Teil haben wir nie von Crash Bandicoot bekommen. Und dann hat ja, dann kam ja Crash Bandicoot 4 während der Pandemie halt raus. Und es ist wieder genauso brutal schwer wie der erste Teil. Für meinen Geschmack wieder zu schwer. Da glaube ich, machst du mit Spyro nichts falsch. Und was Schöne ist, hier gibt es ja tatsächlich auch Spyro Crash Remastered, das Bundle quasi, ne? Da kriegst du ja Spyro Reignited und die Trilogie, von der ich eben gesprochen habe, im Remake. Aber ich glaube, damit bist du besser beraten als mit dem vierten Teil. Das ist eher was für Hardcorer.
Okay, spannend. Man würde eher denken, es wird sich angebiedert und es wird ein simpler Plattformer, also simpel im Sinne von leicht.
Nee, das macht das Spiel überhaupt nicht das Lustige. Du musst es, um es durchzuspielen, alle Level komplett machen und dann nochmal alle Level invertiert, also im Spiegelmodus.
Oh Gott.
Okay. Hatte ich einen Arbeitskollegen, der hat eigentlich nichts anderes gemacht. Der hat es auch fertig gebracht bei Crash Team Racing, also dem Remake, im Online-Multiplayer so viel Geld zu verdienen, also im Endgame-Geld, dass der Shop ihm nichts mehr anbieten konnte. Er hatte wirklich alles, jeden einzelnen Skin, er hatte alles. Dieser Shop war leer bei ihm.
Krass, wow. Ein Leben für Crash.
Boah, das ist ja der Wahnsinn. Liebe Grüße gehen raus an dich, Severin. Damit machst du bei mir definitiv nichts falsch. Ich würde mal was für dich in den Warenkorb packen und jetzt bin ich gespannt, was passiert.
Ich gucke auch schon für mich selbst die ganze Zeit, was ich mir reinlegen würde. Und ich finde es selbst nicht leicht, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was du nimmst. Auch wegen Preis-Leistung, ist ja immer auch ein Faktor jetzt.
Wir haben 50 €, es ist nicht wenig oder so. Und wir sind natürlich in einem der teureren Sales hier. Das ist nicht der unter 15-Euro-Sale, das ist tatsächlich der Jahresend-Sale. Deswegen, da haben wir alles Mögliche, von günstig bis teuer. Ich würde dir tatsächlich mal, und ich bin gespannt, ich bin interessiert, warum es bei dir bisher vielleicht noch nicht behandelt worden ist, Tainted Grey, The Fall of Avalon, würde ich bei dir reinpacken. Das ist ja tatsächlich so Artus-Sage-RPG in Richtung Skyrim gehend. Nicht mit Skyrim gänzlich vergleichbar, aber mehr so düsteres Skyrim der ganz alten Schule, finde ich. Ein wirklich faszinierendes RPG.
Hast du es denn gespielt?
Ja, hab ich gespielt. Und ich war sehr angetan davon, wie düster das Spiel ist. Also wie also nicht nur düster, denn die meisten Fantasy-Spiele sind düster, sondern richtig brutal düster. Also König Artus ist irgendwie ins Koma gefallen und seitdem ist die Welt untergegangen und zwar wirklich untergegangen.
Okay, geil. Ja, ist auch ein Spiel, das immer mal wieder Leute nennen. Also, dass sie gesagt haben, so ein bisschen so ein kleiner Geheimtipp, kann man vielleicht auch sagen. Ist ja so schon auch wieder so ein Double-A-Spiel. Es hat jetzt auch nicht die riesige Aufmerksamkeit bekommen, aber die, die es gespielt haben, fanden es eigentlich durch die Bank ganz gut. Ist so eine Schiene, auf der ich mich eigentlich ganz gern bewege. So Überambitionen irgendwie im Double-A-Bereich finde ich immer sympathisch, aber wie das halt so ist, man hat immer so viel zu spielen und ich bin dann auch nicht der Erste, der zu einem First-Person Rollenspiel rennt. Also es ist jetzt so von der optischen Anmutung nicht mein Favorite. Ich mag es tatsächlich, wenn ich es mir auswählen kann, lieber meine Figur zu sehen. Und dann finde ich manchmal zu düster auch nicht gut. Also das ist dann, ne, das hat dann auch schon wieder vielleicht ein bisschen was Deprimierendes. Das ist im Mai erschienen und dann denke ich mir auch manchmal, oh, jetzt will ich nicht den Sommer mit so unglaublich düsteren Sachen verbringen. Dark Souls wäre auch so ein Klassiker. Das kann mir auch manchmal so ein bisschen die Stimmung nehmen. Ich passe gerne meine Spiele auch an die Jahreszeit an. Oder umgekehrt. Also spannend. Im Winter kann es auch mal sehr fröhlich sein. Aber es ist ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Es ist bestimmt nicht verkehrt, mir das in die Geschenkbox zu legen.
Ja, verstehe ich, nehme ich mit. Ich finde das Ganze. Du hast halt auch, das ist sehr keltisch, ne? Du hast im Norden, du hast sehr viel Nebel, du hast aber auch sehr schöne Sachen. Ich finde so nach dem düsteren Einstieg findet es auf jeden Fall so seinen Mittelweg. Es ist aber eher, ich würde schon sagen, es geht eher so in die Richtung Depri-Schiene, aber du bringst den Leuten halt gute Laune. Gibt es auch mittlerweile viele, viele neue Updates. Man hat dem Spiel vorgeworfen, so ein bisschen das letzte Drittel kränkt so ein bisschen an zu wenig Inhalten. Das hat sich auf jeden Fall stark gewandelt. Es klingt auf jeden Fall nach etwas, was zu dir passen könnte. Du müsstest nur gucken, ob es dir nicht zu depri ist. Ich fand es lustig, dass du meintest, du spielst Spiele auch vielleicht passend zur Jahreszeit. Ich liebäugle ja irgendwie immer Weihnachten plötzlich wieder mit Division. Ja, okay, es ist ein Pandemie, eine Pandemie ausgebrochen, ne? Oder so. Aber es ist Winter und es ist Schnee rum und ja, genau.
Ja, voll, ich fühle das. Ich bin jetzt auch schon am gucken, was könnte ich jetzt noch so kurz vor Weihnachten spielen, was irgendwie passt. Ich bin sogar schon über The Quinch für PlayStation 1 gestolpert, aber dann habe ich gedacht, nee, da kann ich mich auch gleich auspeitschen. Aber es ist zumindest so richtig weihnachtlich, aber es soll grottenschlecht sein. Aber ich suche gerade auch nach so einem Schneespiel tatsächlich. Also ich bin gerade auch fertig mit allem. Ich habe kein Spiel momentan und bin gerade wieder in so einer Suchphase. Also Tipps, ne? Division, klar, irgendwie weihnachtlich, ich weiß, was du meinst. Aber so ein Ubisoft-Spiel, ich weiß nicht, bin ich auch so ein bisschen abgeturnt die letzten 10 Jahre.
Das ist das einzige Spiel, bei dem ich einen Joker immer platziere, das nämlich hier Massive Entertainment dahinter steckt. Also es ist ein Ubisoft-gepublishedes Spiel, aber nicht von Ubisoft entwickeltes Spiel, auch wenn natürlich Massive Entertainment zu
Ubisoft.
Genau, und das ist für mich immer ganz wichtig, weil ich tatsächlich mit diesem Spiel wirklich auch meine Vergangenheit habe. Das Einzige, was sie nicht können, ist das Endgame. Da hat aber tatsächlich der erste Teil noch am meisten Inhalte. Die kamen viel zu spät dran. Aber du hast gerade im Endgame von Division hast du einen Survival-Modus, du hast einen Extraction-Shooter, der da irgendwie mit drin ist. Das ist super krass, was da noch alles dazugekommen ist. Ach, Teil 1, wir müssen eigentlich viel mehr über dich reden. Und ich bin gespannt, ob wir in Division 3, wann wir es denn erhalten, wenn wir es denn überhaupt erhalten sollten.
Aber wie ist es mit Division, wenn man sagt, man will alleine eine Geschichte erleben, kann man es dann spielen oder ist es Online-Zwang?
Guter Punkt. Ich finde, das ist so eines der Spiele, das lebt ganz viel von Environmental Storytelling. Du hast keine richtige Geschichte. Es geht um so einen Krimi rauszufinden, wie dieses Virus eben die Welt unterjocht hat, wie das passiert ist, dass du dich mit Fraktionen anlegst. Der Spielfluss wird nicht unterbrochen, weil halt sehr vieles auch in Audio-Nachrichten ausgelagert wird. Und du wird kein PvP aufgezwungen. Du hast halt immer, dass du mit anderen Leuten zusammenspielen solltest oder musst. Mhm. Du kannst es auch solo machen und der PvP-Anteil, der kommt erst ganz am Ende im Endgame und du musst ihn auch nicht wahrnehmen. Aber ich fand, das Spiel, es ist auf Multiplayer angelegt und es hat mich auch dazu gezwungen, dass ich tatsächlich mal wieder mein altes Mikrofon aus der Schublade hole, um es in mein Headset einzustecken, damit ich mit diesen Menschen da in meiner Lobby auch mal rede.
Ja, das kann ja auch schön sein, auf jeden Fall. Gerade jetzt, ne, vor Weihnachten. kann man sich noch schöne Sachen wünschen, wenn die Community natürlich nett ist. Aber Division ist jetzt auch schon wieder so alt. Ich glaube, die schlimmsten Kinder sind da nicht unterwegs
online. nee, sind sie definitiv nicht mehr. Apropos Weihnachten, ich sehe hier gerade, Rise Zero Dawn Remastered ist hier ein Remaster, das wir auf keinen Fall brauchen. Da wiederum ist der, es gibt einen fantastischen DLC, für den du das Hauptspiel nicht spielen musst, nämlich Forbidden Winters. Jetzt komme ich gerade selber durcheinander. Horizon.
Ich weiß es gar nicht.
Winters
DLC. Wusste nicht mal, dass es Story-DLCs gibt. Auf jeden Fall ist es ein Witz. Unser Spiel kam gestern raus. Oh, lasst es uns remastern.
Frozen Wilds. Übrigens, du hast vollkommen recht, aber der DLC heißt Frozen Wilds und verspricht genau das, was er ist. Nämlich, es spielt in einer wundersamen Winterlandschaft. Kann ich euch
Wundersamen, das war sehr schön ausgesprochen. Da habe ich noch nie von gehört, aber wunderschöne Winterlandschaft. Aber das Ding ist, man will ja dann trotzdem den DLC nicht spielen, wenn man die Hauptgeschichte nicht kennt, weil dann gibt es dann doch immer diese Ellenbogenschläge in die Seite, so, ha, weißt du noch, aus dem Hauptspiel, und man rafft das alles nicht. Ne, eigentlich, aber Horizon war es auch so ein Projekt, ne? Schiebt man so munter vor sich her, habe ich aber eigentlich voll Lust drauf. Wobei da meine Frage an dich wäre, ist Horizon vielleicht ein bisschen zu Ubisoft-mäßig, zu viele Sammelobjekte, oder ist das gar nicht so zu vergleichen?
Da trifft er den wunden Punkt sofort rein. Ich finde zum Beispiel Horizon Zero Dawn oder auch Ghost of Tsushima, dafür, dass sie eigentlich ihr eigenes Ding machen, sind sie dann doch leider wieder zu Ubisoftig. Da geht Yotai auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Aber Horizon hat sich noch nie wirklich von dieser Ubisoft-Formel lösen können. Auch das Spiel krankt leider daran, dass es eigentlich seine Open World nicht richtig nutzt. Das Coole in Horizon ist halt dieses Monster Hunter Wilds in der Light-Version. Ne? Du jagst da diese Dino-Roboter in dem Spiel. Und ich finde das Setting halt richtig cool. Ne? Vor allem Crafting-Menüs haben sowas Altertümliches, ne? Und du hast diese Technologie und Steinzeit, das ist irgendwie miteinander harmoniert. Der Soundtrack ist fantastisch in diesem Spiel. Würdest du mich jetzt fragen, habe ich mehr Erfahrung, wenn ich das Spiel 10 Stunden spiele oder 4 Stunden spiele? Ich sag dir, es gibt keinen Unterschied dazwischen. Also 4 genauso reichen genauso wie 10. Das Spiel hat keinen großen Langzeitspielwert. Dafür können mich gerne Menschen auch in den Kommentaren weihnachtlich auspeitschen, aber guck's dir wegen des Settings an und dann entscheide selber, ob du es durchspielst.
Ja, es hat ja trotzdem, sage ich mal, viel bessere Bewertungen bekommen als die moderneren Ubisoft-Spiele. Und ich glaube, oft wurde die Geschichte da auch ins Feld geführt als großer Pluspunkt. Und wenn die ja überzeugen kann und man gerne von A nach B läuft, weil man immerhin die ganze Zeit vielleicht mit schönen Story-Happen belohnt wird, dann ist das ja auch schon was wert. Ich bin ja jemand, der auch sehr anfällig ist für gute Narrative. Also es ist mir in Spielen durchaus wichtig. Aber zu repetitiv und einfältig sollte das Gameplay halt nicht sein. Aber ja, so ist auf meiner Liste schon lange. Hat mich bisher auch noch nicht so richtig gestört, was ich gehört habe. Nur so leicht, vielleicht ein bisschen muffig war es mit dieser Ubisoft-Formel, was mir mal zu Ohren gekommen ist.
Ich sag dir, ne, ich mache um Open-World-Spiele immer eigentlich einen großen Bogen, weil ich finde, Deus Ex geht noch mehr in so eine Variante. Du hast so Open Viertel, eine Open-Stadtviertel, das ist keine richtige große Welt, aber du hast noch genügend, dass du viel erkunden kannst und so, aber es ist nicht übergroß. Ich brauche keine Open World und ich würde eher noch zu einem linearen Spiel greifen als zu einer Open World, deswegen eher Last of Us als zu Rise Zero Dawn. Für das, was es ist, was es eigen gemacht hat, und wir kriegen ja so gut wie keine neuen Settings oder Marken mehr. Aus dem Hintergrund müsste man sich das schon mal angucken, aber mit Vorsicht zu genießen. Ne?
Okay. Gut, dann bin ich jetzt wieder dran, etwas für dich in die Tüte zu packen. Ich würde jetzt mal hier noch aus dem Budget-Katalog schöpfen, mit der großen Kelle und Batman Arkham Knight in den Warenkorb schieben. Das ist ein bisschen ein Risikopick, weil ich gar keine Ahnung habe, wie du zu Superhelden allgemein oder zu Batman im Besonderen stehst. Aber das ist ein lineares Spiel. Du hast gerade angedeutet, dass du offene Welten jetzt nicht unbedingt brauchst. Ich glaube, das ist ein sehr reduziertes, fokussiertes Spiel, das weiß, was es möchte, das nach und nach neue Mechaniken einführt und wahrscheinlich 10, 15 Stunden lang seinen Spaß macht, ehe es dann schon wieder aufhört. Und ich persönlich mag das Batman-Universum. Der ist mir zwar ein bisschen zu spießig, Batman an sich, ne? Also die Hälfte seiner Zeit verbringt er ja eigentlich damit, Obdachlose zu verprügeln. Aber so, so rein von der Anmutung dieses, jetzt wären wir wieder beim Düsteren, ja, aber das mag ich bei Batman Gotham City, finde ich toll. Ich mag Joker als Antagonisten. Und ich würde das jetzt quasi auch so ein bisschen für mich einpacken und einfach hoffen, dass du es auch magst. Das ist, weil da bin ich wirklich so ein bisschen ahnungslos, wie deine Meinung ist.
Hast du Arkham Asylum und Arkham City gespielt?
Nein, ich habe die offenen Welten beide nicht gespielt und Arkham Knight habe ich nur mal angefangen vor langer Zeit.
Das ist, ich finde, es ist einer der besten Videospiel-Lizenzspiele überhaupt, das auf jeden Fall. Es ist mehr mit Teil, es ist halt ein bisschen more of the same. Und ich finde in Arkham Knight, wie gesagt, und das sieht man ja auf dem Cover, da gibt es das Batmobile, das war zuvor immer nur so ein Feature in Sequenzen, aber du durftest es nie wirklich steuern und jetzt ist es ein Gameplay-Feature und darauf ruht sich dieses Spiel so ein bisschen aus. Die Story ist super interessant, weil man eigentlich nicht gedacht hatte, dass man Arkham City noch weiter erzählen könnte. Doch, kann man tatsächlich. Ich sag mal so, hätte ich mit der Reihe noch gar keine Berührungspunkte, machst du da bei mir nichts falsch. Und für 4,99 € ist es ja sowieso ein sehr guter Preis. Ich sag mal, meine Ampel ist gelb, sie ist nicht grün. Rot ist sie auf keinen Fall, aber lächle ich dich, also mein Lächeln ist ein bisschen gefaked, ähnlich wie beim Joker.
Ja, du fragst, ob ich den Einkaufszettel noch hab, den Bon, den Kassenbon.
Das ist genau.
Sehr schön, aber den Kassenbon hätte ich trotzdem gern, als Andenken.
Ich schreib dir auch was
Liebes. Ich tausche es auf keinen Fall um, nein.
Das ist eher so weniger, da lagst du bei Spyro tatsächlich deutlich richtiger. Du bist jetzt übrigens bei einem Budget von 18,98 €. Ich bin gespannt, was sich auf Seite 2 vielleicht bei dir ändert.
Ja, ich gucke auch noch bei 1, vielleicht ist ja noch was, ne? Ich meine, wenn ich es jetzt nicht auf die Liste setze, darf ich es ja nicht mehr draufsetzen. Ich merke schon, also 3D-Plattformer ist halt so die sichere Bank, da weiß ich, dass du was damit anfangen kannst. Davon abgesehen wird es aber schon ein bisschen schwieriger, aber das macht es auch interessanter.
Das hatte ich mir genau bei diesem Format erhofft. Es wäre langweilig gewesen, wenn so, ja, ich kaufe das und wir sind fertig. Nein, ich möchte Nervenkitzel haben.
Genau.
Genau. Das ist eine interessante Seite. Fallout 4 ist tatsächlich hier auch. Days Gone Remastered würde ich dir nicht kaufen, würdest du höchstwahrscheinlich mir nicht kaufen. Lieber Matze, da du ja tatsächlich gerade ein Video zu Last of Us 1 machst und ich kenne deine Meinung noch nicht, vielleicht erfahre ich sie gleich in einer kleinen Zusammenfassung. Last of Us Part 2 wäre hier für 29,99 €, könnte ich dir aber nicht kaufen, dafür müsste ich Tainted Grail rauswerfen.
Ja, bist du schon, wow, bist aber wirklich ja schnell dann an dein Limit gekommen. Ja, jetzt kannst du es mir nicht kaufen. Jetzt die Frage, wirst du das andere raus oder nicht?
Kann ich dich vielleicht so 2 Wochen vor Weihnachten einfach mal so durch die Blume fragen, Matze, wie war denn so Last of Us für dich? Könntest du dir vorstellen, das fortsetzen zu wollen?
Ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich kann verstehen, warum das Spiel so beliebt ist. Ich finde, es macht lustigerweise auf der Gameplay-Seite wenig Neues. Aber es weiß, all seine Mittel so einzusetzen, dass man am Ende das Gefühl hat, vor einem unglaublich runden Werk zu sitzen. Also ich finde, es macht nichts falsch oder ganz wenig, nur Kleinigkeiten falsch in meiner Wahrnehmung. Und auch zum Beispiel diese, man hat ja auch eher offene Areale, die man erkunden kann, die fühlen sich aber nie an wie Gefängnisse. Sehr oft ein Problem, dass in halboffenen Spielen oder auch in offenen Welten, wenn man an ihre Grenzen kommt, die Begrenzungen sich unnatürlich anfühlen. Und auch das haben sie unglaublich gut gelöst. Ich finde auch, das Gameplay wird wunderschön getaktet. Also man ist nicht ständig in diesem Anspannungsschleichmodus, sondern ich habe jetzt auch noch mal durch mein Gameplay geguckt. Ich war vielleicht gefühlt ein Drittel am Schleichen oder so. Man hat irgendwie so ganz verschiedene Phasen, die man ständig durchläuft. Man hat auch sehr viel Ruhephasen zwischendrin. Und gleichzeitig fand ich es auch sehr schön, dass die Geschichte sich nicht mit, sage ich mal, billigeren Mitteln versucht aufzubauschen und dann hier einen Twist und da einen Twist reinballert, sondern ich fand es schön, wie es geschafft wurde, die Charaktere einfach sich entwickeln zu lassen. Und am Ende haben die Geschichte, sage ich mal, nachhaltig nachwirken lassen, ohne dass man jetzt die krassesten Twists und was weiß ich was reingehauen hat. Und es war also auf allen Ebenen befriedigend, wenngleich auf Gameplay-Seite jetzt auch trotzdem so ein Gefühl bleibt, ja, irgendwie was Neueres, irgendwas Cooles hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, weil ich könnte jetzt auch nicht den Daumen drauflegen und sagen, genau das hat gefehlt. Also ich verstehe den Hype um das Spiel und werde Teil 2 auf jeden Fall spielen wollen.
Das ist damals der Citizen Kane der Videospiele. Und ja, storytechnisch haben wir so etwas noch nie bekommen. Naughty Dog war mit Zombiespielen damals richtig spät dran im Jahr 2013. Was ich interessant fand, die höchsten Kritiker haben gesagt, ja, es ist irgendwie vorhersehbar, dass immer die Gegner in ganz bestimmten Wellen hintereinander getaktet sind. Erst kommen Infizierte, dann Menschen, dann Stalker, dann wieder Infizierte, dann Klicker und so. Dass man das irgendwie ich fand, so richtig gespürt habe ich es nicht, dass man das vorberechnen kann. Und ich hatte mal in irgendeinem Artikel geschrieben, es ist wie eine Quattro Stracioni mit zu viel Ananas. Da musste ich mir sogar noch von dem Italiener erzählen lassen, wofür, für welche Jahreszeit welcher Geschmack steht. Und ich finde, der Sommer ist ein unglaublich langes Kapitel in diesem Spiel und alle anderen Kapitel sind dann verhältnismäßig kurz. Die sind dann sehr, sehr schnell abgefrühstückt. Und ich hätte mir, glaube ich, in manchen Kapiteln noch ein bisschen mehr Raum gewünscht. Da ist Sommer sehr, sehr lang. Aber ich finde auch, ja, ne, es war für 2013 sehr Uncharted Gameplay altbacken. Da macht Teil 2 nochmal ordentlich was aus, dadurch, dass du zusätzliche Mechaniken hast, also im Kämpfen. Die Kämpfe sind nochmal viel abwechslungsreicher. Storytechnisch haben wir dann natürlich eine deutlich kontroversere Story. Der erste Teil war da verhältnismäßig, ich würde nicht sagen zart. Nein, zart war es definitiv nicht, aber nicht so ambivalent wie der zweite.
Ja, wobei die Geschichte schon, ne? Also man kriegt ja jetzt auch nicht das Happy End vielleicht, das man sich am Ende wünschen würde. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, und das fand ich ganz spannend, ich habe jetzt Red Dead Redemption gespielt, dann Max Payne und jetzt The Last of Us. Und ich hatte jetzt irgendwie die Trilogie der Psychopathen. Ich hatte jetzt 3 Spiele hintereinander, wo der Held in Anführungszeichen eigentlich total die kaputte Person ist. Und es, also Joel ist auch jemand, für den gibt es keine Erlösung. Ich kann mir keinen Weg vorstellen, wie der jetzt noch irgendwie ein glückliches Leben irgendwo findet. So. Und das finde ich auch erstmal spannend, aber jetzt aus meiner aktuellen Sicht war es auch so ein bisschen, ja, der dritte hintereinander, jetzt auch mal gut. Aber ich habe da jetzt irgendwie auch genau die Spiele getroffen, wo das so ist. Eigentlich wertschätze ich das in so einem großen AAA-Ding so und auch ein bisschen unpopuläres Ende, sogar am Ende noch mit der Lüge. Das war ja wirklich sehr unpopulär, das zu machen. Es ist schon ein Schulterklopfer wert auch.
Ich finde es lustig, weil es hatte neulich auf Reddit irgendwie aktuell tauchen in Spielen viel zu oft diese 40- bis 50-jährigen kaputten Männer auf, in irgendwelchen Jacken, also hier Alan Wake, was auch immer, Silent Hill, Last of Us, Red Dead Redemption, Max Payne und alter Mann-Genre, finde ich interessant. Und ich finde es interessant, wenn man bei Last of Us sich anguckt, ob Joel nicht gewissermaßen ein menschlicher Zombie ist, ne, ein emotionaler Zombie. Und dass das der Grund ist, warum er eigentlich all diese Strapazen überlebt, weil er ja mittlerweile irgendwie innerlich tot ist und Ellie irgendwas in ihm halt wieder zum Leben erweckt, von dem er sich nicht mehr lösen möchte. Das finde ich spannend, Joel so ein bisschen als jeweils als Zombie zu sehen. Ich bin super gespannt. Ich gehe davon aus, dass du dir nicht sofort Part 2 jetzt analysetechnisch anguckst, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwann bei dir definitiv drankommen wird.
Ja, aber was ich mir jetzt so noch als kleinen Happen angucken möchte, ist Left Behind, der eine DLC, der die Vorgeschichte von Ellie erzählt. Das ist nämlich so ein wunderbares kleiner Zwischenhappen. Ich glaube, der geht 2 Stunden oder so. Das ist eigentlich perfekt, um es mal in so einer Phase wie jetzt, wo man kein Spiel hat, einzustreuen. Vielleicht mache ich das. Vielleicht fange ich einfach heute an. Mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall so ein Projekt, das jetzt noch in der Pipeline ist. Und dann kann man vielleicht drüber gehen zu Part 2, der da nächstes Jahr kommt, aber nicht direkt.
Da habt ihr es gehört. Ich habe es rausgefunden für euch. Investigativer Journalist in Live, Michael, hat es rausgefunden. Wann kommt Last of Us Part 2 bei Detailliebe dran? Ich bin dir ehrlich, ich würde Tainted Grail, weil du so ein bisschen unsicher gewirkt hast, würde ich es wieder rausschmeißen und würde tatsächlich dafür Last of Us Part 2 einkaufen, weil ich ja sonst definitiv über ein Budget drüber wäre. Ich bin gespannt, wann du dich mal storytechnisch mal mit Detroit Become Human oder den ganzen Quantic Dream Spielen beschäftigst. tickst. Bin gespannt. Ich weiß aber jetzt schon, ich würde dir nicht The Alters von Seite 1 kaufen. Das ist nämlich von den Frostpunk-Entwicklenden und ist tatsächlich auch wieder ein Strategiespiel. An sowas muss man dich ja eher langsam heranführen.
Ja, ich finde die total sympathisch, die 11-Bit-Studios, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt mein Zeug, das die machen. Ich finde, sie sind auch mutig, da sind wir auch wieder beim Thema. Haben ja mit This War of Mine, aber auch mit Frostpunk auch den Ruf gewonnen, unbequeme Themen in den Mittelpunkt zu stellen.
Toller
und auch so eine düstere Stimmung zu verbreiten. Und das finde ich an sich auch sympathisch, aber es ist halt auch genau dieser Strategiefaktor. Ist für jemanden wie mich, der auch so Mathe nie mochte und logisch denken auch nicht so mag, ist es einfach nicht so das richtige Genre.
Wir werden sehen.
Jetzt habe ich mich schon einfach mal ganz frech auf Seite 2 begeben, weil ich habe für mich beschlossen, ich werde nichts mehr einpacken.
Das ist eine gute Wahl, das hatte ich nämlich auch vorschlagen wollen. Und, ach schön, nachdem wir das Days Gone Remastered kaufen konnten, können wir jetzt hier Days Gone nicht Remastered kaufen. Ganz toll, nein, danke. Auch eine sehr, sehr, sehr spannende Seite.
Das ist eine gute Seite. Wenn ich jetzt auf Nummer sicher gehe, dann habe ich 1000 Sachen für dich. Das ist nämlich auch die 3D-Plattformer-Seite.
Er will immer diese sichere Karte spielen.
Ja, ich glaube, in dem Fall muss ich es auch spielen, weil das ist ein PlayStation-Hit. Und ich packe dir natürlich Ratchet & Clank ein, weil ich der Meinung bin, du hast das schon mal positiv erwähnt und gewürdigt.
Jetzt wird's aber spannend, lieber Matze. Rift Apart oder Ratchet & Clank? Eins ist
ich habe ja nicht so viel Geld. Nicht. Das eine kostet 40 Euro, das andere 10. Und der Schwabe in mir greift jetzt natürlich zu dem 10 Euro Ratchet & Clank, weil da steht ja auch PlayStation Hits. Das muss ich damals verkauft haben wie warme Semmel. Und alle fanden es gut, auch der Michael.
Ich fand das lustig bei PS1, wenn da so Platinum drauf stand. Und das heißt ja nur, dass es sich über eine gewisse Zeit Sache verkauft hat. Und ich habe früher als kleiner Bub habe ich immer argumentiert, wenn jemand wissen wollte, ob ein Spiel gut ist, meinte ich, ja, das ist richtig gut, das ist Platinum.
Ja, ist wie die Bild-Zeitung, die ist gut. Kaufen viele.
Oh, Gottes Willen. Ratchet & Clank ist ja tatsächlich das Remake vom ersten, aber tatsächlich, also wenn man noch ehrlicher ist, würde man sagen, es basiert auf dem gleichnamigen Film, der zu der Zeit rauskam. Iblali, deutscher Creator, hat da eine kleine Roboterrolle drin vertont. Es ist sehr schwierig mit YouTube-Creatern solche Synchronrollen anzubieten. Die sind halt eben keine trainierten Synchronsprecher und daher dauert es extrem lange, wenn die Sachen einsprechen. Deswegen kriegen die immer super kleine Rollen. Der Film war nicht gut. Das Spiel selber ist nicht schlecht. Es ist halt nur ähnlich, ne? Silent Hill 2 gegen Silent Hill 2 Remake, Dead Space gegen Dead Space Remake, Ratchet & Clank Original gegen Ratchet & Clank Remake. Ich verstehe das. Ne? 40 Euro wären jetzt krass teuer gewesen. Ratchet & Clank Rift Apart, da finde ich, da hast du die sichere Seite gespielt. Da bist du mit Ratchet & Clank bei mir schon richtiger als mit Arkham Knight. Auf jeden Fall.
Ja, aber was ist das Problem an dem Remake oder auch an den anderen? Meinst du auch, dass man einfach die Jugendspiele gar nicht richtig remaken kann, weil die Nostalgie so tief da drin steckt und man alle Abweichungen so ein bisschen negativ wahrnimmt? Oder ist es wirklich auf eine Art schlechter? Ist es zu leicht? Oder welche Arten der Modernisierung stoßen dir auf?
Da gibt es einen fantastischen Beitrag von einem Creator, der mir gerade nicht mehr einfällt, aber sein Video war ganz toll. Der hatte nämlich Ratchet & Clank Original mit Remake verglichen und letztendlich fehlt eigentlich nur eine einzige Sache, nämlich der Humor. Und das ist leider auch das Wichtigste bei Ratchet & Clank. Das hast du im ersten Teil richtig gut drin und im Remake ist er rausgefallen, weil auch der Film einen ganz anderen Humor hat. Und Ratchet & Clank war immer so ein, es sieht aus wie ein Spiel für Kinder, ist aber überhaupt kein Spiel für Kinder, weil es ein absolut kapitalismuskritisches kritisches Universum ist. Und das fällt so ein bisschen im Remake raus. Und das ist gerade einer der Parts, die ich richtig geil finde an den alten Teilen.
Das heißt, die haben wirklich auch Zwischensequenzen verändert und so.
Also komplett so ausgetauscht.
Ton der Geschichte, interessant.
Eigentlich ist es ein Respin, also eigentlich ist es so ein, also boah, das ist so ein neues Retelling. Du hast denselben Feind, du hast dieselbe Story in dem Sinne, aber alles, was dazwischen passiert, ist alles anders.
Okay, also ist es ja schon mehr als ein Remaster, interessant, aber auch kein Reboot. Es ist ja, also was da inzwischen für Zwischenstufen erfunden wurden, das blickt ja keiner mehr durch.
Reboot wärst du, glaube ich, schon deutlich näher dran. Ich möchte hinzufügen, Ratchet & Clank Rift Apart hat auch einen Humor, den ich nicht mehr fühle, aber da, das war halt das PS5-Spiel schlechthin, ne? Man kann zwischen den Dimensionen springen. Es gibt jetzt einen weiblichen Lombax, den man auch spielen kann. Das Spiel habe ich schon deutlich mehr gefühlt, aber ich bin so ein alter Mensch, alter Mann, der halt, ich bin heimatlich in den alten Teilen behaftet. Ich kann mit der Vergangenheit nicht abschließen, das tut mir leid.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst, ich bin ein alter Mann, ich will keine Frau spielen.
Das sind so Sachen, die triffst du auch im Gaming-Bereich. Ich habe damit auch kein Problem. Ironischerweise, Division beispielsweise, habe ich mit einem Kerl gestartet und ich habe mir aktiv vorgenommen für einen zweiten Teil, einfach nur als Selbstexperiment, dass ich da eine Agentin spiele. Und es fühlt sich einfach gut, fantastisch und eigentlich nicht großartig anders an, aber ich finde das einfach cool.
Ja, ja. Nee, das war ja auch nur ein dummer Witz, ne?
Wir wissen das war ja alle, ein Witz, den gab es gratis dazu.
Den gab es gratis dazu. Genau, das Ding ist, ne, das ist jetzt die Frage. Ich bin jetzt so ein bisschen so ein Messi. Also in dem Sinne, ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dir von den 50 Euro nur ein Spiel zu kaufen. Und deswegen versuche ich hier so mit den Billigsachen vielleicht wenigstens ein bisschen zwei Treffer zu landen, die besser sind als ein 50-Euro-Treffer. Das ist so ein bisschen meine Taktik. Ich habe mir jetzt vorgenommen, eine sichere Karte zu spielen. Das war in dem Fall jetzt Ratchet & Clank. Und das nächste Spiel wird wieder ein bisschen Risiko.
Tue das auf jeden Fall. Du bist gerade bei einem Budget von 28,97 € angekommen. Deswegen 1,03 € und 20 Euro. Also 21,03 € hast du noch übrig.
Ja, das ist super. Was ich jetzt zum Beispiel nicht kaufen werde, ist Sackboy. Aber das wäre auch sowas. Das wird dir bestimmt gefallen.
Das ist gar nicht mal so. Das ist. Ich glaube, budgettechnisch ist es bei dir gerade gar nicht mehr drin.
Nee, das wäre jetzt auch gar nicht mehr drin.
Das wäre nicht mehr drin.
Das interessiert mich nur, ob ich damit auf der richtigen Seite gewesen wäre.
Sackboy muss man natürlich drüber sprechen, wenn man sagt, Plattformer sind ausgestorben. Das war ja der die PS3-Ära noch hochgehalten hat, die Adventure da verteidigt hat. Ich habe nie ein Spiel gespielt, damit machst du an sich nichts falsch, mir das mal zu schenken und dass ich dann mal die Verpflichtung habe, das mal nachzuholen. Könnte mich faszinieren, interessieren. Machst du nichts falsch mit?
Okay, Mist, hätte ich mal das genommen, ne?
Passt aber nur gut, nicht, jetzt passt nur nicht in dein Dings rein. Du musst wieder was rausschmeißen.
Ja, meine Lidl-Tüte ist voll, ja. Aber ich bin ja eh nicht dran, du bist.
Das ist
jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich. Wobei ich weiß, was du nimmst.
Das ist so ein, cleverer hier. Ich würde eigentlich gern mir ein Video von dir zu Bully Canis Khan im Edit wünschen. Dafür müsste ich dir das Spiel kaufen. Resident Evil 5 kaufe ich dir nicht, solange du noch nicht mit Horror warm geworden bist.
Ja, wobei The Last of Us war ja auch irgendwie, also geht ja schon ein bisschen in die Richtung.
Ja,
ne?
So langsam kommt ich muss irgendein Light-RTS für dich finden oder ein Spiel, was RTS-Elemente hat und dann merkst du so, ach, Mathematik ist doch irgendwie cool. Michael, wie hieß dieses eine Spiel nochmal? Frostpunk oder so? Ja, genau, Matze, genau. Spiel mal Frostpunk.
Also langsam anfüttern.
Langsam anfüttern, so ein bisschen, ne? Die Einstiegsdroge in das RTS, oh Gott. Ich glaube, Plants vs. Zombies wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Oh Gott.
Greed, Rise to Glory, Championship. Oh, ein Boxspiel für 15,99 €. Da macht man bei Matze ja nichts falsch mit. Nee, Fußball habe ich hier nicht. Hand Showdown, das ist auch ich glaube, Multiplayer könntest du uns beide mitjagen. Ne? Das ist ja. Ui. Matze, das finde ich sogar richtig schwierig hier. Persona 5 Royal,
spannend.
I don't know.
Hier. Ich dachte, du nimmst ganz bestimmt eins deiner Lieblingsspiele.
Es ist. Vorsichtig, es ist hier im Director's Cut, Death Stranding Director's Cut. Und Director's Cut steht meiner Meinung nach für Easy-Modus. Und deswegen würde ich dir das nicht kaufen, weil das nämlich die Erfahrung verfälscht.
Okay, das ist aber ungewöhnlich, wenn der Director sagt, er hätte es eigentlich gerne leichter gehabt. Meistens ist ja der Director's Cut eher schwerer.
Deswegen wundert mich das bei Hideo Kojima, warum er das so genannt hat, weil jetzt hat er irgendwelche witzigen Easter Eggs mit drin und dass man Auto fahren kann, weißt du, so ein richtig düsteres, postapokalyptisches Spiel und jetzt hast du irgendwelche Gadgets drin, die das total vereinfachen und das macht es, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wollte. Ich würde streng davon abraten. Man könnte jetzt argumentieren, ja, du musst die Elemente nicht nutzen. Ja, aber wenn du so eine krasse Klippe vor dir siehst, dann liebäugelst du vielleicht doch wieder damit.
Nee, genau. Ich bin auch absoluter Feind davon, Sachen anzubieten. Also, wenn sie da sind, nutzt man sie auch. Man muss ja, hatten wir auch schon mal das Thema, manchmal zu seinem Glück gezwungen werden.
Obwohl ich nach wie vor für einen Easy-Modus in Dark Souls bin und ich biete euch eine neue Option an. Es wäre ein kostenloser DLC, den ihr extra noch runterladen müsstet. So.
Ja, das ist schon eine gute Idee.
Siehst du, dann ist
eine kleine Hürde da, aber für die, die es wirklich brauchen, die können dann einmal ihren Daumen bedienen.
Und weißt du, meinetwegen können sie noch einfügen, dass wenn man ihn runterladen möchte, dass dann noch auftaucht, bist du sicher Hardcore-Gamer, Fragezeichen, ja oder nein. So, und dann könnt ihr noch mal in eure Gamer-Ehre zurückgehen und überlegen, oh, werde ich schwach oder werde ich nicht schwach? Ja.
Ja, das wäre echt gut.
Siehst du mal. Und ich hab eine fantastische Kolumne dazu gehabt und durfte mir alles Mögliche dazu anhören. Das ist ja mathematisch bla 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 bla. Gar nicht geht. Schaut euch andere Souls-Spiele an, wie Lies of P. Das hat die auch nicht umgebracht, dass sie einen Easy-Modus mittlerweile drin haben. Könnt ihr mir nichts erzählen. Nur reines Marketing-Gewäsch.
Die Diskussion hatten wir schon mal. Ich sehe es anders.
Ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Ich verstehe nur nicht, warum das Zusatzangebot warum das Leute dazu zwingt, dann diesen Modus zu spielen.
Ja, das ist eher so ein, die Hürde ist nicht mehr da, sich selbst zu überwinden. Und das gehört vielleicht zum Spielgefühl auch dazu.
Ich werde eine fantastische Analysereihe machen zwischen Death Stranding und Dark Souls. Ich möchte euch zeigen, dass die Spiele doch ähnlicher sind, als man denkt. Das wird irgendwann kommen. Nein, Death Stranding Director's Cut möchte ich dir nicht kaufen, gerade weil es ein Director's Cut ist.
Jetzt wird's interessant.
Das ist echt schwierig.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt.
Ja, nicht der Director's Cut, das möchte ich dir nicht antun. Du sollst es original erleben, so wie ich im Jahr 2019. Demon's Souls? Nee. Erstens will ich ein Video von dir dazu haben und zweitens möchte ich wissen, ob es dir auch gefällt, weil ich mir vorstellen kann, gerade weil es so einmalig ist, tatsächlich kommt nächstes Jahr was Ähnliches nochmal raus, möchte ich dir Bully Canis Canem Edit schenken.
Mhm, Rockstar. Das genau. Ist das GTA auf dem Schulhof, ne?
Genau.
Ich habe das vor 15 Jahren vielleicht. Von wann ist denn das? Könnten auch schon fast 20 Jahre sein. Also ich habe das vor sehr langer Zeit mal gespielt. Ich erinnere mich noch dunkel an gewisse Dinge. Ich erinnere mich daran, dass man Fahrrad fahren kann. Aus irgendeinem Grund.
Das ist gut, ja.
Und dass man Leute in die Mülltonne stopfen kann. So die Bullies.
Ihr müsst dazu wissen,
ich erinnere mich
Matze
an Minispiele.
Matze war früher selber so ein Bulli, möchte ich noch einwerfen.
Und es gibt viele Minispiele. Ich erinnere mich daran, dass man einen Stundenplan hat und dann ist man in die Klassenräume gegangen, zum Beispiel Chemie, und dann gab es ein Chemie-Minispiel, wo man A, B, X und Y in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Tempo drücken musste, um irgendwelche Gemische anzumischen. So irgendwie so Sachen. Aber ich hätte auch tatsächlich großes Interesse daran, dieses Spiel mal wieder zu spielen. Doch, das ist super interessant. Auch weil es ja anscheinend irgendwie auch nicht so richtig gezündet hat, hat es ja auch nicht etabliert als irgendwie zweite große Marke neben GTA, sondern es blieb bei diesem einen Teil und war vielleicht auch ein bisschen der Versuch, These, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren es ist, so ein GTA für Jüngere zu machen, wo die Eltern vielleicht auch mal sagen, ja, okay, Kinder, könnt ihr haben.
Ab 16 tatsächlich.
Ah, ich dachte, vielleicht ist so ein 12er-Titel. Aber ja, das finde ich super interessant, das Spiel.
Das ist, ja, es wird hinten raus so ein bisschen repetitiv, aber ich habe bestimmt das schon 8-mal angefangen und dann wieder fallen gelassen. Aber ich finde diesen Tagesablauf, das ist ein Begriff, der lässt sich schlecht vermarkten, aber ich hätte gern mehr Spiele dazu. Slice of Life, ne? Und auch super spannende Alltage managen zu müssen, die tatsächlich sehr viel Stress bedeuten. Yakuza geht so ein bisschen in die Richtung, Shenmue geht in die Richtung, aber Bully Canis Canem Edit. Ich glaube, damit anscheinend habe ich rausgehört, dass ich damit nichts falsch mache. 38,98 habe ich damit, weil ich ja Tainted Grey wieder rausgeschmissen habe.
Aber weißt du, was es mit dem Canis Canem Edit auf sich hat? Ich kenne nämlich nur das ganz normale.
Canis Canem Edit hieß es im Original tatsächlich.
Ah, okay.
Und dann hat es ja diesen Bully DLC oder dieses Bully-Update, die Bully-Edition, und seitdem wird es halt abgekürzt auf Bully. Und mit der Bully-Version kamen noch zwei Schulfächer dazu, tatsächlich.
Ah, okay.
Mathe, glaube ich.
Schlauer geworden.
Ja. Sehr. Das wäre dann wieder was für nicht zu Matze.
Ja, ja, genau. Was ich auch interessant finde, du hast es so ironisch angesprochen, aber mich würde es ja schon mal interessieren, wie 2025 so ein Boxspiel aussieht. Also es gibt ja hier so Creed, Rise to Glory. Ist es dann noch wie Punch-Out? Oder also wie soll das Gameplay technisch aussehen? Es gibt ja so wenig Möglichkeiten im Boxen. So dieses grundsätzliche Interesse, wie das aufgebaut ist, ist schon da.
Ich will mir eigentlich gerade, das ist ja unverschämt hier. Nein, ich will kein Bild kopieren, ich will den Text kopieren, PlayStation Store. Das ist ja frech hier. So unweihnachtlich.
Was machst du hier? Im Hintergrund ist hier gerade anscheinend einiges im Gange.
Ich will einfach nur rausfinden, es ist aus der Ego-Perspektive. Ich will ja deine Frage beantworten, wie dieses Spiel aussieht.
Aber, ach so, du bist jetzt tatsächlich schon beim Boxen. Ist aus der Ego-Perspektive, das ist schon die erste Überraschung. Wobei, wenn man Punch-Out als Referenz nimmt, dann ist es keine Überraschung. Aber ich war mir jetzt irgendwie sicher, man sieht so einen Typen über die Schulter, wie er anderen auf die Fresse haut und drückt die richtigen Knöpfe. So hätte ich es jetzt eingeschätzt. Aber ich habe davon auch noch nie gehört. Klar, ich bin jetzt auch kein großer Sportspiel-Fan mehr, aber ich würde schon von mir behaupten, recht viel in irgendwelchen Stores und auf irgendwelchen Internetseiten unterwegs zu sein, dass ich von den meisten größeren Spielen mal was höre, aber das, also es kann nicht super erfolgreich gewesen sein.
Rezensionen waren auf Steam auch tatsächlich ausgeglichen. Ich glaube, das ist der letzte Versuch, das jetzt noch mit einer schmackhaften Championship Edition und nochmal unter die Leute zu bringen für 15,99 €. Wir wollen natürlich jetzt rausfinden, was in der Championship Edition mit drin ist. Und zwar zusätzliche Skins.
Wow.
Okay.
Damit rennt man echt offene Türen bei mir ein.
Der einzige Skin, den ich mir jemals holen wollte, war der Fritten-Skin bei Fall Guys. Ich habe ihn mir nicht geholt. Aber ich hätte ihn geholt, fast.
Ja, der Finger hat gezuckt.
Und hat
dann
gezuckt.
Hast du doch gemerkt, nein.
Nein,
ich gebe jetzt
dann
nicht
lieber,
2,99 € aus.
Dann lieber den Easy-Modus bei Dark Souls runtergeladen, aber nicht das Frittenkostüm bei Fall Guys. Ich wäre mit Seite 2 eigentlich durch. Oder möchtest du noch was machen?
Ich hab jetzt ja nur Ratchet & Clank eingepackt. Das würde bedeuten, ich gehe schon mal so auf 2 pro Seite und ich wollte jetzt vielleicht noch ein bisschen was ausprobieren. Jetzt hast du Bully schon reingeworfen, das wäre natürlich interessant gewesen. Aber ich muss schon auch sagen, ich weiß nicht, doch, allein um zu wissen, wie du zu dem Genre stehst. Ich würde dir Hades noch einpacken für 9,99 €, ein Roguelike-Spiel, das alle Dämme gebrochen hat in dem Genre. Ich würde sagen, es war das zweite große Roguelike-Spiel. Wie hieß noch mal das erste mit dem Kind, mit dem Baby, dass das Genre erstmal groß
gemacht hat?
Binding
of Isaac.
Genau. Binding of Isaac war so das Spiel, das das Genre in der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, ist so ein bisschen mein Eindruck. Und Hades war das, dass es noch mal auf so ein neues Level gehoben hat, weil alle haben gesagt, oh, jetzt erzählt das Genre auch noch eine gute Geschichte nebenbei. Und ich glaube, spielerisch muss man sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht gut gepolished wäre. Das ist, glaube ich, unglaublich flottes Gameplay. Ich glaube, so griechische Mythologie ist etwas, wo du nicht abgeneigt bist. Ich weiß nur gar nicht, wie du zu diesem Sterben und Wiederbeginn stehst.
Das ist tatsächlich ein guter Vote. Das spiele ich nämlich gerade tatsächlich, weil ich eigentlich auch den zweiten Teil gerne spielen möchte, aber ich fange natürlich mit dem ersten an. Supergiant Games, die machen geile Spiele. Das ist ich, also immer noch. Das haben die nie sein gelassen. Also macht gerne weiter. Griechische Mythologie ist seit God of War eigentlich bei mir auch mal ein super interessantes Thema, weil ich tatsächlich auch mal mit Mythologen darüber gesprochen habe, weil ich es interessant finde, wie viel von den Mythen wird eigentlich in den Spielen aufgegriffen. Kann ich euch eine fantastische Buchreihe empfehlen. Stephen Fry, bekannter britischer Komödiant, der hat jetzt ein Retelling aller griechischen griechischen Sagen gestartet und Hades ist fantastisch neu interpretiert. Ich sagte aber auch, wenn ich das jetzt nochmal 4 Stunden gespielt habe, sage ich auch irgendwann, ist okay, ich müsste es nicht durchspielen. Ich merke mittlerweile, Spiele muss ich nicht mehr durchspielen, um daran Gefallen zu haben. Da kickt bei mir nichts, ich habe kein Bedürfnis danach. Also es gibt Platin-Trophäen-Hunter, aber ich gehöre nicht dazu. Ich würde sogar sagen, mein Bedarf an Hades aktuell ist gedeckt. Und wenn er das nicht gewesen wäre, dann hätte ich es von dir geschenkt bekommen und dann wäre ich exakt in derselben Situation. Also in einer Paralleldimension, in der du es mir schon geschenkt hast, danke ich dir vielmals dafür.
Okay, also es ist nicht so das Ding, das dich jetzt mega krass fesselt, aber es war nett, es mal gespielt zu haben. Das klingt so ein bisschen durch, das Urteil.
Krass fesseln ist ja sowieso so eine Seltenheit und das erwarte ich auch gar nicht mehr. Ne? Aber das, damit ist schon alles optimal.
Mhm. Okay, also war nicht ganz daneben und dann jetzt nochmal anschließend, Walk-Likes generell, ist das etwas, wo du öfter mal in den Bottich reinfasst oder ist das nix?
Ich bin mittlerweile ein großer Fan von Arcadisierung, ne? Also Spiele, die innerhalb von 10 Minuten exakt dasselbe schaffen wie Spiele in 300 Stunden. Also das ist wirklich ein sehr arcade-lastiges, interessantes Gameplay. Und da bin ich bei Roguelike definitiv dabei, weil ich auch das Gefühl habe, das ist mehr so ein bisschen arcadig. Nee, bin ich definitiv dabei. Es hängt jetzt ganz stark davon ab, wie das mit der Metaprogression aussieht. Ne? Also ich finde, bei Hades ist es echt fair. Ihr scheitert oft, aber ihr versteht, ihr habt auch die Möglichkeit, aus euren Fehlern zu lernen und in eure Fehler zu investieren. Hades ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Vorschlag. Da habe ich schon schlechtere Roguelikes gesehen. Also bin ich angetan, hängt aber ganz stark von der Formel ab. Binding of Isaac hat mich nicht interessiert, aber ich finde den Stil auch eklig. Ich mag nicht mit Kot um mich werfen oder mit Tränen.
Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen eklig. Ich habe es auch nicht gespielt. Ich hatte aber einen Freund, der hat da 300 Stunden drin versenkt und hat immer wieder gerne von dem Spiel erzählt. Ich bin ja jemand, der gerne das Straighte mag. Also ich mag dieses, ich habe das Gefühl, durch Metroidvanias und Roguelikes, die im Indie-Bereich überproportional oft entwickelt werden, hat auch so eine Streckung der Indie-Spiele mit angefangen. Ich fand es früher ehrlich gesagt auch ganz angenehm, wenn man so Level für Level gemacht hat und nach 4 Stunden war man durch. Und gerade das Roguelike-Genre hat jetzt halt ganz viele Spiele hervorgebracht mit einem guten Leumund, die aber halt auch ihre 30, 40 Stunden brauchen oder wollen. Und ich finde das manchmal ein bisschen anstrengend, dass alles immer so lang sein muss, auch im Indie-Bereich inzwischen. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr so oldschoolige Vertreter wünschen, die einfach sagen, wir machen sowas Ähnliches wie ein altes Super Mario mit ein paar neuen Mechaniken und in ein paar Stunden hast du dich durchgehüpft. Also dann immer, ne, in dem Fall ist es dann immer noch Metroidvania und man hat Backtracking und so ein bisschen simpler würde ich mir manchmal, also noch simpler, ne? Also bei diesem Arcadigen gehe ich mit, aber so bei dieser Spielzeitstreckung, ich nenne es jetzt mal fieserweise so, obwohl die bestimmt nicht immer der Grund für das Ganze ist, gehe ich nicht so mit.
Bin ich voll bei dir und ich habe neulich auch drüber nachgedacht, es wäre irgendwie cool und ihr werdet jetzt alle nicht meiner Meinung sein, aber Matze hoffentlich schon, ich hätte, glaube ich, gern manchmal mehr so was Episodenhaftes, dass man mir sagt, so, hier hast du 30 Minuten, die wirklich richtig on top sind, ne, on point sind, keine Streckung drin, richtig gut und dass dann wieder Pause herrscht und dass dann eine neue Episode kommt, dass man die dann auch spielen kann. Ähnlich wie bei einer Serie. Das finde ich eigentlich ganz gut einzuteilen, weil gerade bei so einem 200-Stunden-Spiel, ich habe keine Ahnung, wie ich mir das einteilen soll. Und die Frage ist, wie lang muss die einzelne Spielsession sein? Muss ich jetzt 4 Stunden am Stück spielen? Das Problem ist halt meistens, ich kann selten an einem Montag spielen und am Dienstag weiterspielen. Es kann sein, dass ich erst am Freitag wieder dazu komme und dann kann ich eigentlich schon fast wieder bei Null anfangen. Ich finde, Spiele haben sich noch nicht an den modernen Gaming-Alltag angepasst und ne, deswegen, ich wünsche mir eher so kürzere, dosierbarere Sachen.
Mhm. Wobei man ja dann wieder bei Roguelikes argumentieren kann, dass die eigentlich perfekt dafür sind,
richtig, ja,
das mal einzuschieben, weil man immer so einen Run hat, ne? Dann hat man halt mal so 45 Minuten. Und da habe ich zum Beispiel total gerne Slay the Spire gespielt, dieses Kartenkampfspiel. Das war für mich so ein Spiel, boah, ich habe irgendwie ein Baby, ich habe nicht so viel Energie und Zeit, aber ich spiele abends so einen Run. Und das waren dann halt so 45 Minuten und am nächsten Tag habe ich dann vielleicht wieder einen gespielt. Dafür hat es schon gut getaugt. Und das hätte ich eine spannende Anschlussfrage. Und wenn du sagst, du magst auch gerade das Arcadige, das Zugängliche so gerne, hat das vielleicht auch mit deinem Alltag zu tun? Weil bei so anspruchsvolleren Spielen hat man ja das Problem, wenn man ein paar Tage weg ist, weiß man nicht mehr, wie die Dinge funktionieren. Und wenn du jetzt sagst, du hast vielleicht Montag Zeit und dann wieder Freitag, dann ist ja auch das Arcadige vielleicht deshalb für dich naheliegender, weil die Hürde dann geringer ist, die man zum Wiedereinstieg überqueren muss, oder?
Ich weiß oft nicht, ob es was mit, also ich arcadisch, also zugänglich in dem Sinne. Ihr kommt schneller rein. Das muss ja nicht heißen, dass es einfacher ist in dem Sinne.
Nee.
Genau, genau. Und ich finde auch, es geht nicht darum, dass das Spiele komplexer sind. Es ist so ein bisschen so nach Motto, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Open World drin bin, ich bin dann zu lange mit dem Einstieg beschäftigt, dass ich mich erstmal durch alles durchscrolle, um nachzuvollziehen, wo ich mich genau gerade befinde, ne? Und was jetzt am sinnvollsten für meinen Charakter wäre. Wenn es so ein bisschen was zuletzt geschah, es gab vor Jahren mal so einen viralen Post auf Reddit, dass es auch Spiele so ein was bisher geschah Funktionen haben, die euch so ein bisschen erklären, was war die letzte Mission, wie sieht's gerade mit dem Inventar aus, welche Quests sind noch offen, dass das einfach einem abgenommen wird, und das hat ja nichts mit Komplexität zu tun, das hat ja nur mit der Masse an Angeboten zu tun in diesem Spiel, und das ist das, was mich da meistens rausreißt, während ich zum Beispiel in einem anderen Spiel, wenn ich in Frostpunk das System habe ich drin, Last of Us das System habe ich drin, und dann kann ich auch sofort wieder einen Run starten. Ich glaube, bei diesen Fülle-Games komme ich halt einfach nicht mit. Und du hast recht, ne? Bei Roguelikes bist du halt so sofort wieder drin, weil am grundlegenden System hat sich ja nichts geändert. Es kommen wahrscheinlich neue Hindernisse auf dich zu.
Ja, ja, genau. Ich habe es auch neulich gemerkt. Ich habe ja mit dir auch drüber gesprochen, dass ich nochmal bei Fallout 3 rein möchte, um diesen Lovecraft-DLC zu spielen. Point Lookout. Und ich habe dann Fallout 3 angeworfen und ich habe gemerkt, ich bin so gar nicht mehr drin. Das hat mir gar keinen Spaß mehr gemacht, weil ich irgendwie die Verbindung zu der Welt in den Monaten verloren habe. Und ich habe jetzt für mich auch so ein bisschen die Lektion daraus gelernt, die DLCs lieber schnell anschließen zu lassen, solange man auch im Kopf noch in dieser Welt irgendwie ist. Und deswegen, ne, werde ich jetzt auch Last of Us spielen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also das ist irgendwie, man ist in so einer Welt ja dann auch irgendwie, die lebt ja eine Weile auch im Kopf vielleicht noch mit einem, aber irgendwann eben auch nicht mehr. Und diesen Moment dann wieder herzustellen für einen kurzen DLC ist total schwierig.
Fühle ich voll. Ich habe auch alle DLCs tatsächlich sofort danach gespielt. Danach war auch Schluss. Ich komme auch nie, ich glaube, aktuell komme ich auch nicht mehr ins Szenario rein. Ich finde, Gaming-Konsum sollte wie ein konsequentes RPG aus Oldschool-Zeiten sein. Wenn ich mich für links entscheide, habe ich rechts nicht mehr, ne? Und ich glaube, diese Überfülle an Möglichkeiten und Angeboten, ich glaube, das ist genau das Problem, dass man dann paralysiert ist und zu viel mit der Analyse beschäftigt ist. Richtig. Wenn vorbei, dann vorbei. Finde ich auch gut, ne? Dann bist du weitergezogen und du bist jetzt nicht damit beschäftigt, ach, könnte ich doch, ach, hätte ich doch, ach, müsste ich doch, als auch, ach, sollte ich doch.
Genau, absolut.
Vielleicht, ja. TV. Wir sind damit, ich finde, du hattest mir als letztes Hades eingeworfen.
Hades habe ich
genau, dir jetzt angefangen. 38,96, da Sackboy nicht reingepasst hätte, du hättest was rauswerfen müssen. Magst du dazu Stellung noch nehmen? Soll Sackboy definitiv in den Einkaufswagen, denn Budget hättest du nicht dafür gehabt?
Nee. Ich werde jetzt bei diesen zwei Titeln bleiben. Dann habe ich jetzt 4 im Einkaufsladen, Wagen. Im Laden sind noch viel mehr.
Spyro,
ist jetzt
Batman,
die Frage, schaffen wir noch eine Seite, oder?
Ja, das tun wir. Spyro, Batman, Ratchet und Hades. Perfekt. Genau, bei dir ist aktuell nur Last of Us drin. Also ich bin momentan so ein bisschen, ich setze auf einen Titel. Genau. Ja. Dann machen wir weiter mit einer weihnachtlichen Seite 3.
Ach du Schande. Hier ist sehr viel Autorennen drin. Und Motorradrennen. Das ist eine interessante Seite. Und
super.
Need for Speed haben wir auch. Ja, WRC. Das ist so gar nicht meine Seite auf den ersten Blick. Aber mal gucken, wohin die Reise geht.
Ach du Heilige. Auch super, ne? Saints Row the Third Remastered blockierte gleich 2 Plätze, weil es einmal die PS5, PS4 und die PS4-Version gibt. Danke dafür.
Und daneben Far Cry
ja,
blockiert
Gold
auch
2. Edition.
Nervig.
Ja, mit den DLCs, vergesst es, das wird nicht besser dadurch. Diablo 3.
Heieiei. Also, du bist dran, ne? Viel Spaß.
Ich bin dran. Und ja, ich spiele das Budget immer so, dass ich eigentlich rauswerfen müsste. Hier unten immer oft angepriesen, Hellblade Senua's Sacrifice. Wertvolles Spiel für die Branche, sage ich. Ob gameplay-technisch das immer alles so aufgeht, ist eine andere Frage. Nee, ich möchte, dass Matze Last of Us 2 spielt. Sniper Elite 4 hatte ich jetzt kürzlich überlegt, wenn Leute mal in Italien bleiben wollen, aber nicht mehr Ark Raiders spielen wollen, dann wäre vielleicht Sniper Elite 4 interessant. Da könnt ihr euch zum Zweiten Weltkrieg in Italien aufhalten. Der Matze. Wieder Horror.
Boah. Das ist eine schwere Seite.
Schwierige Seite. Der Matze hat letztens Diablo 2 auf seinem Kanal behandelt. Check mal ganz kurz meine Finanzen, ob das funktioniert, weil Last of Us muss drin bleiben. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch dran. Matze, das sieht gut aus. Ich mache es mir einfach und sage dir, ich schmeiße dir Diablo 3 Eternal Collection mit rein für 19,79 €. Bin damit dann bei 49,78 €, also auf 22 Cent durchgespielt. Und verrate dir noch, was in der Eternal Collection mit drin ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Erweiterung Reaper of Souls ist mit drin und das Paket Rückkehr des Totenbeschwörers, was vermutlich eine zusätzliche Klasse ist. Wie richtig liege ich damit, dir Diablo 3 zu schenken? Das im Nachhinein, ja, es war comichaft, aber Leute liebäugeln deutlich mehr mit Diablo 3, seitdem Diablo 4 existiert.
Das stimmt, man muss nur einen schlechten Nachfolger machen. Boah, das ist schwierig. Also Diablo 1 fand ich ganz nett. Hat mir durchaus Spaß gemacht. Diablo 1 habe ich besprochen. Und ich schieb gerade so ein bisschen Diablo 2 vor mir her. Habe ich Lust drauf, weil das ja so die Messlatte gelegt hat für ganz viele Titel des Genres. Und wenn man Diablo 2 gespielt hat, ist so ein bisschen mein Eindruck, dann kann man das ganze Genre noch mal anders bewerten. Deswegen, ne, ist bei mir jetzt erstmal so Diablo 2 auf der Liste. Und Diablo 3 würde bei mir irgendwo auf dem, ja, irgendwo im Spieleregal einsortiert werden. Und dann würde ich immer mal wieder reinschauen, was ich als nächstes spielen könnte. Und dann würde ich immer denken, ah, Diablo 3 habe ich auch noch. Ah, heute noch nicht. Wäre so ein Titel von irgendwann vielleicht, glaube ich. Ist nicht sowas wie The Last of Us 2, wo ich genau weiß, ja, das will ich spielen. Das ist schon eher, weiß nicht.
Sorge ich also nur dafür, für Stress bei dir, dass es dann im Regal ist und dich immer wieder dran erinnert. Ja, der Michael hat mir das ja gekauft. Ah, ich müsste es ja eigentlich mal spielen, aber dafür müsste ich ja Diablo 2 endlich durchspielen. Okay.
Ja, für einen Zwanni ist es auf jeden Fall ein mutiger Pick. Aber du bist genau am Ende deines Budgets angelangt damit. Das heißt, du bist immerhin nicht verschwenderisch in dem Sinne mit deinem Geld umgegangen, dass du viel übrig hast.
Nee, weil alles über...
Was machen wir eigentlich mit dem Restgeld?
Das? das legen wir mit drauf oder das legen wir einfach in die Karte mit rein, auf das es rauspoltert, wenn du, sobald du die Karte öffnest. Weil ansonsten ist ja halt hier alles über 20 €, ne? Das kann ich halt nicht machen. Und ich glaube, damit liege ich auf jeden Fall schon richtig. Octopath Traveler, das müsste ich selber erstmal spielen, bevor ich es dir schenke.
Ja, Teil 1 hat ja auch so ein bisschen, soll schöner sein und so, aber auch ein bisschen lang. Ich hatte das Gefühl, der hat so gemischte Kritiken bekommen und Teil 2 wurde dann mehr gefeiert, oder?
Das ist auf jeden Fall das, was ich durchs Headline-Lesen auch mitbekommen habe.
Zu Octopath, ja, genau, Traveler. Das ist auch mein Stand.
Genau, alles ist Headline-Wissen. Was man bei dir natürlich hätte noch machen können, wäre Saints Row the Third reinzuwerfen. Das GTA auf Drogen, das für mich aber eher eigentlich mehr wie Fortnite aussieht. Der Matze mag es ja vielleicht manchmal auch ein bisschen alberner. Ich werde es nicht mit reinpacken, aber wäre das ein interessanter Vote gewesen?
Nee, der interessanteste Vote ist tatsächlich darunter.
Nein, ich habe es übersehen. Wie konnte das passieren? Hier ist Call of Duty Infinite Warfare in der Digital Edition. Natürlich Spaß, nein. Lego City Undercover.
Ja, stimmt. Das finde ich mega interessant. Ich habe es noch nie gespielt, aber ich finde den Gedanken irgendwie absurd und auch spannend, so ein Lego GTA zu haben mit so diesem absurden Lego-Humor. Ich glaube, da kann man ein paar wundervolle Nachmittage mit haben. Ich glaube, das ist echt ein lustiges Spiel.
Das kam ja bei uns in der GTA-Klone-Folge dran und ich finde es sehr lustig. Es gibt ein Video, das Cyberpunk mit Lego City Undercover vergleicht, wie viele Features es in Lego City gibt und wie viele dieser Features nicht in Cyberpunk existieren. Existiert
das
tatsächlich
aber auch fies.
Bald eine neue Folge zu, warum Cyberpunk 2077 kein Rollenspiel im eigentlichen Sinne ist. Freut euch drauf. Ich gucke nur ganz kurz nach. Ja, genau, das ist etwas, was man auch zu zweit spielen kann, wobei ich nicht genau weiß, wie der Zwei-Spielenden-Modus hier funktioniert. Aber dann könntest du das ja mit deinem Sohn spielen.
Genau, das würde bestimmt auch gehen. Der hat das auch schon mal bei einem Freund gespielt und war total begeistert. Aber das ist natürlich auch ein Traum für Kids. Also wenn ich darüber nachdenke, wie gerne ich Städte in Spielen auseinandergenommen habe und so, und dann hast du so eine Lego-Stadt, wo wahrscheinlich fast alles zerstörbar ist und du kannst so viel Unfug treiben. Das ist ein super tolles Spiel für 10-Jährige. Aber wie gesagt, ich glaube auch als alter Mann kann ich da noch was rausziehen. Weil es, glaube ich, auch ein gut gepolischtes Open-World-Game ist einfach.
Wie Matze mal sagte, als Kinder waren wir doch alle Godzilla.
Ja, genau.
Und das hat sich ja auch irgendwie anscheinend auch nicht geändert. Soll ich Diablo 3 Eternal Collection lieber für mich behalten und dir stattdessen Lego City Undercover schenken, Matze?
Ja, da würde ich mich mehr freuen.
Da würde er sich mehr freuen. Ich finde das mal ganz kurz raus, wenn ich das jetzt mal ummodelliere. Plus, cool, dass man Mathematik nicht braucht, wenn man eine Taschenrechnerfunktion auf seinem PC hat. 35,38 Euro, da könnte man sogar noch was drauflegen. Oder ich leg dir das Geld dazu, damit du dir selbst was kaufen kannst. Viel Spaß damit, das in einen Gutschein umzuwandeln. So einen krummen Betrag gibt es nämlich nicht. Du, mein Lieber, hast nur noch wenige Cent übrig. Du müsstest entweder tauschen oder sagen, du bist fertig.
Ah, echt? Ich hab meine Finanzen nicht im Blick.
Was ich habe deine Finanzen im Blick als dein Finanzberater in Leiden. Ich rechne es dir kurz zusammen. 13,99 Euro war Spyro Reignited. Dann hast du Batman mir noch draufgelegt. Dann hast du mir Ratchet draufgelegt, aber das Remake oder das Reboot. Und dann hast du mir noch Hades draufgelegt. Und damit bist du, jetzt darf ich wieder komplett von vorne anfangen, weil ich mich verrechnet habe. Gott, das
dann
ist
dann sage ich jetzt einfach mal, du rechnest und ich guck mal hier laut, ich denke mal laut, was es hier noch so gibt. Also die leichte Wahl wäre Resident Evil 1. Ich weiß, dass du die Reihe magst. Da gäbe es hier für 4,99 Euro den ersten Teil. Der würde vielleicht sogar noch in den Warenkorb reinpassen. Also billiger als 4,99 Euro wird hier auf jeden Fall nichts mehr. Wenn dann das. Aber wenn ich ein bisschen Risiko eingehen würde, hätte ich dir jetzt eher Sonic eingepackt. Weil ich gar keine Ahnung habe, wie du dazu stehst. Weil ich auch nicht weiß, wie diese neuen Sonics sind. Ob man da vielleicht auch so eine kleine Folter mit einpackt. Aber ja, würde mich auch einfach deine Meinung zu interessieren.
Ich schenke dir mal Sonic Frontiers, weil ich wissen will, wie das ist, Michael. Spiel das mal.
Du magst doch Plattformer. Hier.
Sonic ist ja, bin ich nicht mit aufgewachsen, ich bin mit Crash und Spyro aufgewachsen, Sonic, das ist dieser schnelle Igel, da gibt's ja so einen Film von, da haben sie das Design nicht gemocht, da haben sie das Design komplett ausgetauscht im Film, damit das Ding mehr wie Sonic aussieht, der Film war ganz gut. Was ich an dem Spiel nicht mag, ist, dass man so schnell ist, ne, und sich so großartig nach links und rechts gucken soll und darf.
Eigentlich müsste er Crash heißen, weil man rennt halt in den alten Spielen von links nach rechts und dann crasht man irgendwo rein. Man hat ja auch total wenig Kontrolle.
Richtig, und dann heißt Crash wiederum Beutelratte oder Sonic, dann tauschen die einfach mal die Namen.
Genau, spannend. Ja, Crash Sonic. Nee, Sonic Bandicoot.
Sonic Bandicoot. Oh Gottes Willen. Habe ich noch nie mitgeliebt, Eugelt. Wäre ich, glaube ich, mit Sackboy, wärst du bei mir an der richtigeren Adresse gewesen. In dein Budget würde es sogar noch, würde es nicht mehr reinpassen. Du bist nämlich bei 37,96 Euro.
Also, ja, ich habe ja noch 12 Euro, wow.
Ein bisschen mit 12 Euro. Da wäre, glaube ich, Resident Evil.
Dann gehe ich noch schnell eine Seite weiter. Ich packe dir noch was von Seite 4 ein, ja?
Er packt mir was von Seite 4.
Ich habe noch 12 Euro, das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Also, so, okay. Du hast eben schon seichte Andeutungen gemacht und deswegen packe ich dir jetzt ein Beyond Two Souls. Das ist doch hier. Du wolltest doch, du magst doch diese, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen,
Quantic
aber
Dream.
Dieses Studio. Genau, Quantic Dream. Scheiße, die Geräusche gefallen mir nicht.
Es ist auf jeden Fall, wir kennen uns durch Podcasts jetzt ein bisschen besser und es ist interessant, dass wir uns auch kennenlernen, was so weniger unser Fall ist, aber dann es ist ja auch cool, einfach über Spiele zu sprechen. Du schenkst mir quasi diese Folge, dieses Gespräch, das ist auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Beyond Two Souls ist so ein bisschen meiner Meinung nach das Assassin's Creed Syndicate des Studios, denn das ist man konnte es zu zweit spielen. Die Story war achronologisch und selbst wenn man sie chronologisch gespielt hat, hat sie noch weniger Sinn ergeben. Das war nicht das Schwächste tatsächlich von Quantic Dream. Und die haben aber wiederum vorgebracht Detroit Become Human, was wieder fantastisch war. Wenn du es mir schenkst, damit wir es zu zweit spielen, das ist nämlich eine Erfahrung, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Also das würde ich schon probieren wollen.
Ja, okay, das ist doch gut. Wann ist denn das erschienen? Also man hatte erst Heavy Rain und dann kam Beyond Two Souls und dann das andere. Ich kann mir gerade nichts merken, ich bin wirklich ein bisschen dumm, aber mir geht's auch so mittel.
2016 tatsächlich, das ist schon ein bisschen älter, 9 Jahre.
Ja, aber das geht für so ein cineastisches Spiel, das macht bestimmt noch was her.
Vielleicht war das
kryptisch, aber auf eine uncoole Art. Das klang so, als würde man nicht ganz verstehen, was da passiert, aber trotzdem auch nicht auf, es kann ja auch auf eine befriedigende Art kryptisch sein, dass es zum Denken anregt.
Beyond Two Souls hat, das ist irgendwie lustig, weil es spielt erst in der Zukunft. Und dann spielt es plötzlich 10 Jahre zuvor. Und dann springt es wieder 20 Jahre in die Zukunft. Und dann springt es wieder hin und her. Und das ist so ein bisschen, diese Einzelepisoden haben extrem wenig, also du bekommst so wenig Kontext wie möglich, weil es sonst zu lange dauert zu erklären, wie du da hingekommen bist. Und es wirkt manchmal so ein bisschen willkürlich. Wir spielen eine Mädchen, eine junge Frau, die tatsächlich eine übernatürliche Instanz bei sich hat, sowas wie einen Freund. Und der hilft ihr immer mal wieder, je nachdem, was sie gerade macht, ob sie auf dem Kindergeburtstag geärgert wird oder ob sie gerade in Afghanistan unterwegs ist. Ja, so kann es gehen. Das Spiel ist schon echt drüber.
Okay, wow. Na gut, aber jetzt habe ich zumindest meine 50 Euro verbraten. Nicht unbedingt nur für Perlen, auch ein paar Schleimtropfen waren dabei. Klebriger Mist, aber da musst du jetzt durch. Da du darfst halt nur nicht sagen, wenn ich zu Besuch komme, musst du sie halt zufällig gerade in der Playstation liegen haben.
Schnell, Matze, komm, Beyond Two the Souls rechtzeitig runterladen. Und Michael, wie hat's dir gefallen? Boah, ich bin gerade wieder in Afghanistan. Ach ja. Da hast du das Budget auf jeden Fall gut ausgenutzt. Ich glaube, ich hatte 2 Cent Restbetrag, du hast noch 5 Cent Restbetrag. Davon können wir uns nichts mehr kaufen. Hier wäre noch Horizon Zero Dawn in der Complete Edition mit drin gewesen. Da hättest du natürlich dieses Frozen Winters wäre mit drin gewesen, der DLC. Hier ist noch Assassin's Creed Rogue Remastered. Das erkennt ihr euch wahrscheinlich noch aus der letzten Folge. Das ist das einzige Spiel in Assassin's Creed, in dem wir nicht einen Assassinen spielen, sondern einen der gegnerischen Seite, nämlich einen Templer. Und das ist, wenn man mit Assassin's Creed mal liebäugelt, empfehle ich diesen Teil auf jeden Fall.
Mhm. Ja, ich mochte den auch. Der ist ja komplett unterm Radar geflogen, weil er am gleichen Tag rauskam wie Unity, das ja damals die neue Generation eingeläutet hat und Rogue hat die alte abgeschlossen. Und das ist so ein bisschen unterschätzt, finde ich.
Also wenn du noch so ein letztes, hier habt ihr übrigens noch ein letztes PS3-Spiel und übrigens hier ist das neue PS4-Spiel. Ja, okay, das war natürlich, kann man so machen. Ist es unterschätzt definitiv und mittlerweile remastered, das ist natürlich super. Ansonsten sehe ich hier noch ein bisschen Lego Batman, Matze. Lego Batman 3, Beyond Gotham.
Ich weiß nicht, aber diese Lego-Spiele, ich habe jetzt 2, 3 gespielt und ich habe halt das Gefühl, das sind halt andere Tapeten, aber es ist immer dasselbe.
Hast du eins, kennst du alle. So ist
außer
es
das Open-World-Game. Das ist nochmal was anderes. Aber so dieses, man spielt die Filme durch, man geht in irgendein Garagentor und dann beginnt Episode 1 und dann baut man Sachen zusammen und jedes Mal, wenn man getroffen wird, verliert man Lego-Steine. Oh, es ist einfach so, ich kann es nicht mehr. Ich hoffe, mein Sohn will keine Lego-Spiele mehr spielen.
Es ist so lustig, bei GTA Klone warst du noch ganz anders drauf. Interessant, wie sich das geändert hat mittlerweile. Ach du Heilige.
Ja, ist ein Prozess. In 2 Jahren bin ich so ein Max Payne. Ganz frustriert mit dem Whisky-Glas sitze ich hier beim Podcast und rede düsteres Zeug.
Dann schluckst du die Lego-Steinchen, ne? Oh wei. Dragon Age Inquisition ist noch hier. Yay. Ach ja. Nee, ich finde, da hast du echt gut getroffen. Also schöne Mittelding. Immer ein Spiel, das ich noch besser schätzen lernen sollte und ein Spiel, das ich richtig schätze. Und wie bewertest du das, was ich dir geschenkt habe? Diablo 3 und Last of Us Part 2?
Grundsolide. Also Last of Us 2 ist richtig gut. Da freue ich mich richtig drauf. Diablo 3 ist good to have, ne? Nice to have. Ich bin froh, dass ich es habe. Und irgendwann, wer weiß, kommt vielleicht dieser Moment, dass ich nach Diablo 2 sage, oh, jetzt will ich auch noch Diablo 3 spielen, aber jetzt muss erstmal Diablo 2 ran. Aber Last of Us 2, also ich, wenn das ein bisschen auf dem ersten aufbaut, kann man eigentlich nicht viel falsch machen, würde ich jetzt sagen. Ist die Frage, war die Kontroverse jetzt nur, die es gab, wegen einer gleichgeschlechtlichen Beziehung oder gibt es auch andere Punkte, weil du auch schon angedeutet hast, es gab vielleicht auch andere Kontroversen, aber das Medienecho war ja doch sehr gut, ähnlich wie beim ersten.
Puh, macht er das fast zum Ende auf. Wie formuliere ich das am kürzesten? Es gibt diverse Dinge, die ich sehr mutig in diesem Spiel finde und das war für das für einen Teil der Community nicht verkraftbar. Also ja, dass Hauptfiguren sterben, das war hart. Dann wiederum gleichgeschlechtliche Beziehungen, wo die Leute das Gefühl hatten, dass das irgendwie reingemorpht worden ist. Das stimmt übrigens nicht. Nämlich, wenn ihr Last of Us 1 spielt, gibt es schon bereits Hinweise darauf, dass das so ist, wie es ist. Und ich will dich gar nicht spoilern, aber es gibt wirklich viele interessante, mutige Entscheidungen, die dieses Spiel tätigt, die auch unangenehm sind. Nein, Spiele müssen nicht immer nur Spaß machen. Wir können krass viel erreichen, wenn wir uns mal abseits von diesem, wenn wir uns mal nicht mehr auf Sofa, bequeme Sofa begeben. Death Stranding zählt in die gleiche Richtung. Und ich muss sagen, für ein Spiel, das eigentlich durch Last of Us stark inspiriert ist, nämlich das moderne God of War, finde ich, sind sie gar nicht so weit gegangen, wie sie hätten gehen können. Und da bin ich froh, dass Neil Druckmann genau diesen Schritt gemacht hat und halt Hate auf sich nehmen muss. Das ist halt der Preis dafür, wenn man was Tolles macht.
Ja, also zumindest wenn man sich was traut, ist es oft der Preis, ja.
Und genau, das ist so sehe ich Last of Us, so sehe ich Last of Us 2. Glaubt mal bitte an euch mehr, lasst das mal zu und verlangt nicht, dass ihr immer nur Popcorn-Kino spielen müsst und braucht und so. Ich hatte übrigens auch noch Bully mit auf der Einkaufsliste gehabt, das habe ich vergessen, deswegen passt das, glaube ich, budgettechnisch gar nicht, aber wenn das stimmt, dann das verhindert, dann kriegst du doch nicht Diablo 3, sondern Bully und damit sind wir ja schon richtiger und den Restbetrag schenke ich dir einfach.
Perfekt, das nehme ich.
Sehr, 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 sehr cool. Matze, vielen, vielen Dank für diese weihnachtliche Weihnachtsauslese, wundersame Geschenke, die wir uns da gegenseitig schenken. Wir haben uns auch ein bisschen besser kennengelernt. Das Geschenk gibt es gratis dazu. Manche Sachen können kein Preisschild bekommen. Komm bitte unbedingt wieder. Ich freue mich nach vielen fantastischen Podcasts dieses Jahr. Freue ich mich auf viele weitere fantastische Podcasts mit dir im nächsten Jahr.
Ja, ich mich auch. Wird bestimmt ein gutes Jahr. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja auch dieses Jahr noch mal. Es sind ja noch 2 Wochen ungefähr. Ja, 2 Wochen.
Warum legt nicht, ne? Legt er noch eine Aufnahme drauf? Mensch, das könnte man mir ja kein schöneres Geschenk machen. Aufnehmen mit mir ist auch mir immer ein sehr, sehr großes Geschenk. Gespräche sind übrigens auch tolle Geschenke. Überlegt es euch, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr eurer Schwester, eurem Bruder, euren Eltern, euren Großeltern schenken sollt, dann schenkt ihnen einfach ein Gespräch.
Ja, ich dachte jetzt, du sagst, dann schenkt ihnen ein Gespräch mit Michael.
Oder das noch besser. Übrigens, weihnachtliche Gedanken. Ihr könnt übrigens Steady-Abos auch verschenken. Das ist auch möglich, schaut auf der Seite vorbei, da gibt es viel Bonus-Content von mir, sowas kann man natürlich auch Leuten verschenken oder eine YouTube-Kanal-Mitgliedschaft, das kann man wahrscheinlich auch irgendwie verschenken, damit macht ihr nichts falsch und alle Leute, die sich das schon geschenkt haben, würden sich freuen, wenn ihr das euch auch schenken würdet, in diesem Sinne, entlarvt das Leben, embrace das Chaos und frohe Weihnachten, wenn ihr was damit anfangen könnt oder nicht und ansonsten nehmt einfach die gute Stimmung mit und lauft vor Last Christmas weg, wenn euch der Song irgendwo in den Einkaufsläden heimsuchen möchte. Haut rein. Tschüss.
Ciao, ciao.